Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen im Knochenjob-Podcast. Heute eine neue Spezialfolge mit Angelika Strunk. Liebe Geli, herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast.
Vielen Dank, lieber Klaas, dass ich da sein darf und dass du so viel Interesse daran hast, was meine Ideen sind.
Ja, sehr schön, genau. Ich kam in den Genuss, dass ich in einem Kurs von dir saß. Die berühmte Schlüsseldysfunktion war das, organisiert vom Institut für angewandte Osteopathie, IFAO, in Hannover. Und ja, das war ein sehr unterhaltsamer Kurs. Ich muss sagen, du hast gewisse Entertainer-Qualitäten auf eine Art und Weise. War mal etwas anders, der Kurs. Bisschen mehr Elan, als ich das sonst so kenne. Was es auf jeden Fall ganz unterhaltsam gemacht hat. Und es war auf jeden Fall nicht unseriös und es war auf jeden Fall auch sehr lehrreich bei dem Kurs. Ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst, was du so machst, was du so alles gelernt hast und was du jetzt vor allen Dingen am liebsten weitergibst.
Oh, wie viel Zeit hast du?
Ein bisschen haben wir.
Gut, also ich bin Angelika Strunk, mittlerweile Osteopathin mit Leib und Seele. Ich habe damals als Masseurin und medizinische Bademeisterin angefangen und ich war immer auf der Suche. Dann Physiotherapie, alle fort. Also ich habe so ziemlich, ich kann mir einen dicken SUV vor die Tür stellen mit den ganzen Fortbildungen, die ich gemacht habe. Aber es war immer, für mich war immer irgendwie, es war was komisch. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es war was, wo ich immer irgendwie gesagt habe, das passt nicht. Also ich war voller Enthusiasmus nach Manuelle, nach PNF, nach das, nach diesem, nach jenem. Und irgendwo war immer wieder so eine Bremse. Es war eine Bremse. Und dann durfte ich die Osteopathie kennenlernen. Das war sehr, sehr schön. Im Zuge der Kieferheilkunde à la Lyon. Das war 94, glaube ich schon. Ja.
Das ist ein paar Jahre her.
Und habe dann 99 angefangen, Osteopathie zu studieren, hab einen kleinen Break. Ich bin um die Ecke gehe. So, aber das hat mir nie geschadet, um die Ecke zu gehen, weil hinter der Ecke kann auch irgendwas Besonderes sein. Heute habe ich eine super schöne kleine Praxis in Halle-Westfalen mit Schwerpunkt Kinder, Auge, Schwangerschaft, was eben alles meine Schlüsseldysfunktion ausgemacht hat, mit denen zu arbeiten.
Und wie kam es, dass du so ein Konzept entwickelt hast? Also ein Konzept für einen Kurs, wo es um die Schlüsseldysfunktion geht. In dem Kurs ging es jetzt ja hauptsächlich um Erwachsene, aber es war auch sehr viel Thema kindliche Entwicklung, teilweise auch Embryologie. Und das ist ja so ein Ding. Also ich habe gemerkt, es war sehr schwierig, an den Kurs ranzukommen. Der war schon voll gebucht und ich Warteliste und so weiter, hatte dann auch Glück gehabt. Das scheint ein enormes Interesse zu geben in der Osteopathie nach dieser Geschichte. Wo ist die Magical Lesion, die Schlüsseldysfunktion und so weiter. Wie bist du darauf gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer mich als erstes darauf aufmerksam gemacht hat. Ich kam aus der Kinderheilkunde mit Bobart, Wolter, General Movement, dem ganzen Programm. Und ich müsste mich, glaube ich, bei etlichen Kindern entschuldigen gehen. Müsste ich wirklich. Damals. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass sie häufig in eine Richtung liegen und die anderen liegen in der anderen Richtung. Und wir wollten immer Seitengleichheit. Wir wollten immer, dass man sagt, okay, Symmetrie, sie müssen sich über beide Seiten gleich drehen. Ich weiß gar nicht. Ich habe Kiefer, wo mir aufgefallen ist, dass die Zähne immer häufig so stehen und die anderen stehen so. Und dann habe ich Sync-Pattern kennengelernt in der Ausbildung. Und auch Gordon sagt, okay, the compensated pattern. 20% in die eine, 80 in die andere Richtung. Warum? Warum ist das so? Und so fing eigentlich alles ganz, ganz langsam, Stück für Stück, ich würde sagen 2009 an. Dann habe ich mich mit Faszien enorm beschäftigt, eben nochmal mit Zink. Ich war bei Christian de Ferrand, der wieder das Becken zeigte, aber nur aus einer Richtung. Ich war bei Debugger. Ich war, da kommt auch die Embryologie teilweise her, die ich mache. Aber alle reden von Symmetrie. Und ich dachte mir, sie kann es nicht geben. Wir sind wohlgewollt asymmetrisch. Und so habe ich angefangen, eine Strichliste zu führen. Ganz banal.
Okay.
Ganz banal. Eine Strichliste.
Und 10 Leute kommen rein, 9 sind Rechtshänder, Linkshänder und dann guckst du noch diverse andere Sachen nach, aber so ungefähr kann ich mir das vorstellen.
Und so ging es los. So ging es ganz, ganz langsam los. Und dann war praktisch, ja, waren die Kinderschuhe gelegt. Und ich sagte, okay, wir müssen darüber nachdenken, dass ein Kind sich lieber in eine Richtung dreht, dass lieber das ist. Dann habe ich mit Optometristen zusammengearbeitet. Ich habe mit Führungsauge, mit Dresden Frauenklinik, mit, weil mich diese Frage beschäftigt hat, sind wir symmetrisch? Mhm. Nein, wir sind es nicht. Mhm. Das, was wir immer gelernt haben, wir haben immer in der Physiotherapie, wir haben gelernt, Symmetrie, wir machen einen Seitenvergleich. In meinen Augen gibt es den nicht mehr. Doch, ja, in Qualität, aber nicht in Quantität. Mhm. Und wenn wir ewig lang auf einem linken Bein stehen, weil wir ein Rechtshänder sind, dann ist das linke Bein schwerer und konstrukter und enger als das linke, als das rechte. Das rechte ist dann ja die Cool Position, die einfach immer beiseite gestellt wird. Und so ging es langsam los. Debugger hat mich draufgebracht. Er hat mega, mega geile embryologische Sachen gemacht. Und dann habe ich mit anderen Leuten geredet und ich habe immer ein Rektum auf der rechten Seite gefunden.
Ein Rektum auf der rechten Seite? Wie können wir
das machen? Ja, das ist die Innenrotation ist bei Debugger, Embryologie, machst du eine gestreckte Innenrotation beider Beine. Mhm. Und das Bein, was auffällig ist, ist das Rektum auf der Seite angespannt.
Okay.
So, aber ich habe immer ein Rektum rechts gefunden und ich dachte, ey, ich bin zu doof. Ich bin zu doof. Oder nimm doch einfach den Vorlauftest. Wie oft haben wir einen Rechten gefunden? Aber er war so semi. Er war so, ja, okay, ich nehme dann halt den rechten Vorlauf. Okay, ich bin rechts. Oh, ich muss meine linke Hand schulen. Weißt du, es war immer irgendwo, wo ich dachte, nein, hierhinter ist noch viel, viel mehr. Und ich muss herausfinden, was das viel mehr ist. Mich treibt immer die Frage, warum? Ja. Warum kommt heute jemand? Warum nicht vor 14 Tagen? Warum nicht in 3 Wochen, Klaas? Verstehst du? Und so hat der ganze Scheiß angefangen, dass ich dachte so, ey, warum liegen so viele Kinder in einer Richtung und die anderen liegen in der anderen Richtung?
Okay. Ja, du hast dir die Fragen gestellt und bist dann so Stück für Stück da vorangekommen. Ja. Wo wir jetzt schon viel über Asymmetrien gesprochen haben. Und das muss ich sagen, das fand ich sehr erfrischend, dass endlich mal jemand darüber spricht, dass das ja auch normal ist. Also es ist auch völlig verständlich, die meisten von uns haben eine dominante Hand und dementsprechend passt sich der Körper halt auch an und dass Symmetrie Utopie ist, so ungefähr. Vielleicht gehst du mal darauf ein, dass du das so an so ein paar Beispielen erläuterst. Was hat jetzt zum Beispiel ein normaler Rechtshänder, der ein normaler Rechtshänder ist und damit gesund durch die Gegend geht? Was hat der so für typische Asymmetrien im Bereich vielleicht vom Kopf, vom Becken, von den Füßen und so weiter und so fort?
Also für mich ist es mittlerweile so, dass ich ganz klar sage, und so behandle ich auch Schwangere. Und wir wissen mittlerweile, die Händigkeit ist keine Genetik. Und ich behaupte, ich klopfe einfach mal raus. Wenn alles gut läuft, kriegt eine Rechtshändermutter ein Rechtshänderkind und eine Linkshändermutter ein Linkshänderkind. Es gibt 1A-Lagen, dann liegen die Kinder mit dem Schädel vorne auf der linken Seite in der Beckenschaufel, in der 2A-Lage vorne rechts in der Beckenschaufel. So alles ist zusammengekommen. Wenn also ein Baby vorne links liegt, 1A-Lage, du willst den Rechtshänder, dann ist es so, dass der rechte Teil des Schädels mehr Platz hat. Und das habe ich wieder. Es ist so viel mit vielen Leuten passiert. Und das ist Philipp Missler. Er hat damals mit uns eine kleine Studie gemacht, als ich noch Student war. Und wir sollten immer sagen, wie fühlt sich das Kranium an? Finden wir eine Torsion? Und was macht das Sacrum? So habe ich meine BAO-Arbeit geschrieben. Ich habe darüber geschrieben, was hat Sutherland gesagt? Was hat Bisquet gesagt? Also immer diese Frage, was ist eigentlich gewünscht? Ein Rechtshänder ist so, und ich finde es genial, also die Natur ist doch perfekt. Ist die Natur nicht endgeil? Wenn ich drin,
das hat ja auch Still schon immer gesagt. Das betone ich immer wieder gerne, dass Still immer von der Vollkommenheit der Natur gesprochen hat und dass sie nichts umsonst macht.
Nein. Und das ist, wenn du in einer 1A-Lage liegst, dann hat der rechte Teil des Schädels mehr Platz. Der linke Teil ist etwas enger. Hinten ist es dunkel und eng und das Ilium. Und der rechte Teil kann weiter wachsen. Der linke Teil ist etwas stringenter und etwas mehr gedrückt. Dann, wenn die Augen aufgehen, ungefähr in der 26. Gleichgewichtsorgan, müssen wir noch drüber reden. Aber wenn die Augen aufgehen, ungefähr 25., 26. Schwangerschaftswoche, dann ist es so, dass das rechte Auge mehr Licht bekommt. Wir können bis zur 14. zurückverfolgen, dass die Kinder intrauterin tatsächlich, wir wissen nicht, warum sie wissen, dass sie Rechtshänder werden. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es nicht, warum sie es wissen, warum sie in die 1A-Lage gehen sollen. Aber es ist das Becken der Mutter, aber sie wissen es vorher schon. Sie nehmen den rechten Daumen in den Mund, nicht den linken. Mhm. Also innen drin ist irgendwie schon klar, alles klar, so werde ich draußen. Okay. Und dann suchen sie ihren Ausgang. Jetzt werden sie geboren und das rechte Auge hat zuerst Licht und der Schädel ist etwas verformt. Und jetzt, das finde ich phänomenal, wir müssen immer denken, alles unten drunter kann nur so gut sein wie oben drüber. Weil wir uns immer von Kranialen, wir uns immer von Kranial nach Kaudal entwickeln. Also alles unten drunter kann nur so gut sein wie oben drüber.
Okay. Die Entwicklung, Reifung des Nervensystems und so weiter kommt alles von oben herab, ja.
Immer. Und
die Aufrichtung später, ja.
Egal. Egal, was du nimmst, nimm die Organe, nimm was du möchtest. Es ist immer alles, was oben drüber ist, initiiert das, was unten drunter ist. Mhm. Und jetzt kommt so eine Zaubermaus auf die Welt, hat ein rechtes dominantes Auge. Und wir haben das in der Ausbildung Torsion rechts genannt. Aber sie gibt es physiologisch. Das habe ich von Philipp Missler gelernt. Er hat danach gesucht damals schon. Er hatte auch schon so eine Idee. Ja. Und es ist einfach so, dass der Schädel weiter ist und damit ist die Orbite auf der rechten Seite größer. Aber kürzer. Das heißt, das Auge steht raus. Wie genial! Wo ist der Löwe? Wo ist der Löwe? Wo muss ich hingucken? Wo ist mein dominantes Auge? Das andere Auge ist kleiner, das Beistellauge. Es ist nicht das Führungsauge. Es lernt irgendwann mit 6, 8 Monaten beizustellen. Aber der Schädel ist so verformt. Das heißt, Occiput bei einem Rechtshänder steht auf der rechten Seite anterior und links posterior. Das heißt, der ganze Schädel wird auch noch rechts physiologisch nach vorne gedrückt. Und dann geht C1 nach rechts in eine Rechtsrotation, um das auszugleichen, weil sonst würden wir mal ein bisschen Panne in der Gegend rumrennen. Aber es ist so viel Wohlformung, Verformung in unserem Körper. Wir zeigen dann den Fechter. Wir lieben die Rechtshänder, lieben den Fechter nach rechts. Wir liegen so gerne da.
Fechterstellung für die Leute, die da nicht so form drin sind, ist das, wenn das Baby auf dem Rücken liegt und automatisch reflexmäßig zur rechten Seite rüberguckt, nicht wahr?
Nein, es muss nicht reflexmäßig dahin gucken, aber wenn es nach rechts guckt, haben sie am Anfang die Fechterstellung. Das heißt, wenn es das Baby nach rechts guckt, dann wird es die rechte Hand strecken und die linke Hand beugen. Das rechte Bein ist gestreckt und das linke Bein ist gebeugt. Aber es geht um die Hand. Mhm. Und die Hand huscht durchs Auge. Und das Auge denkt, krass, was ist denn das für ein Spielzeug? Weil, auch das ist immer in meinen Ausbildungen, was kommt vor wem? Motorik vor Sensibilität oder Sensibilität vor Motorik?
Tja, gute Frage. Ich war zwar auf einem deiner Kurse, ich hätte jetzt Motorik gesagt.
Motorik muss zuerst sein, weil sie kennen sich nicht. Sie wissen nicht, dass ihre Hände sind, ihre Füße, ihre Füße. Sie kennen ihren Körper nicht und wir sind die einzigen Säugetiere, die sich nicht überall anlecken können. Und deswegen müssen sie eben in ihrer Vorzugshaltung liegen und die sollte bitte nie weggemacht werden, nie unter 8 Wochen, bitte nie, weil die Hand huscht durch das Gesichtsfeld. Die sind blind wie Puck die Stubenfliege, die haben 5 Dioptrien, aber sie nehmen wahr, da ist ein Schatten, der vorbeikommt und sie werden extrem versuchen, diesen Schatten in den Mund zu nehmen. Sie werden ihre ganzen holokinetischen Muster einarbeiten, damit sie endlich diese Hand beugen dürfen, um sie in den Mund zu bekommen. Das ist die ernährende Hand. Die andere wird die stützende auf der linken Seite. Aber was auch geil ist, wir machen so viel Asymmetrien. Ein Rechtshänder hat die rechte Schulter als erstgeborene Schulter. Das ist auch der ATNR für die Geburt. Er muss die Schulter hochziehen. Also er, das Baby, es muss die Schulter hochziehen, um sich dann zu drehen und geboren zu werden. Deswegen werden wir bei Rechtshändern immer einen kleinen Schulterhochstand rechts sehen. Hm. Nicht verspannt, sondern er ist einfach da. Und das ist doch geil, weil mit der rechten Hand musst du alles machen. Du musst sie ständig haben. Du musst ständig ein Glas aus dem Schrank holen, mit ihr schreiben. Du musst irgendwas damit tun. Es ist doch cool, dass diese Schulter eine Vorspannung hat, von Haus aus.
Jetzt stelle ich mir ein bisschen die Frage, wo du von Vorzugshaltung gesprochen hast bei kleinen Kindern. Da gibt es ja bestimmt Vorzugshaltung und Vorzugshaltung. Also wir kennen ja auch die Kinder, die den Kopf, weiß Gott, nicht auf die andere Seite drehen können oder sich nicht helfen lassen wollen dabei und dann halt schon wirklich Plattenschädel entwickeln. Da dürfte man dann schon mal beigehen, denke ich, als Osteopath.
Ja, absolut. Sie haben eine wohlgewollte Vorzugshaltung. Mhm. Wenn sie in der richtigen Position ist und sie in der Rückenlage liegen müssen, ja, dann werden sie halt ein Rechtshänder plus plus plus. Dann legen sie sich die richtige Seite hinten am Occiput flach. Ist es in die Gegenrichtung? Natürlich checke ich meine Säuglinge in beide Richtungen. Mhm. Aber ich sage immer liebevoll im Kurs, die eine sieht gewirkter aus, also dann nach links. Sie machen das mit, sie stellen den Fechter nach links ein. Dann weiß ich, C1 ist frei. Alles ist gut. Aber sie gehen sofort wieder in diese Wellness, in diese richtig geile Position, wo sie einfach sagen, ja, yeah, that's my life. Da will ich wieder hin, weißt du? Mhm. Und wenn du den Piper Eastbat einen Hängeversuch machst, dann müssen die Kinder trotzdem gerade aushängen. Mhm. Das heißt, du stellst sie auf den Kopf. Piper Eastbat ist aus Wolter. Und für mich ein Symmetrietest auch für Osteopathen, wo ich einfach sage, okay, egal welchen Vorzug du hast, neurologisch musst du dich in der Midline ausrichten. Mhm. Wenn ich dann was dort sehe, dann kann ich sagen, alles klar, ich habe vielleicht eine Blockade plus. Hier ist irgendwas. Also das Kind es geht nicht in die andere Richtung. Aber ich rede von den wohlgewollten Vorzugshaltungen, mhm, die leider oft weggemacht werden. Die wir greifen müssen, weil das Kind begreifen muss, seine Hand mit allen Sinnen, mit allem, was es hat, muss es sein Auge zur Hand richten und sagen, wow, wie die kleine Katze, weißt du, die sich in den Schwanz beißt. Die rennt, mhm, so lange im Kreis und beißt sich in den Schwanz und beißt sich in den Schwanz, weil sie nicht weiß, dass der Schwanz ihr Schwanz ist. Mhm. Und irgendwann, die Älteren hören dann auf damit. Weil sie wissen, ah, alles klar. Okay. Wenn du da reinbeißt, gehört zu mir. Und deswegen muss die Hand in den Mund, Klaas. Die Hand muss in den Mund. Und damit wird wieder die nächste Stufe nach unten gelegt. Der Schultergürtel klar hat, okay, ja, das ist meine rechte Hand. Das ist mein Führungsauge. Das bin ich in der Wahrnehmung orofaszial, Hand-Mund-Kontakt. 8., 10. auf 12. Woche. Ich lerne das langsam. Und die linke, ja, es ist schön, dass wir sie haben. Es ist okay. Aber sie ist einfach 2-3 Wochen langsamer, weil sie später groß rauskommt als Stützhand oder als Abwehrhand. Mhm. Ja, und so geht's immer weiter nach unten. Das heißt, wenn ich das klar habe, werde ich die rechte Hand reinnehmen, ich werde sie supinieren. Es ist meine Hand, die mich ernährt, die andere wird oft gegengestellt in Pronation, das ist die schützende Hand. Und jetzt geht es weiter nach unten, ich werde 3-6 Monate. Ich muss meine BWS freischalten. Und ja, ich werde doch mit meiner Händehand zuerst versuchen, irgendwas zu kriegen, wenn ich mit der linken Blöden nicht drankomme. Probiere ich das mit der rechten Guten. Also wird die BWS freigeschaltet und die meisten, auch stillen. Rechtshänderkinder gehen gerne an die linke Brust. Rechtshänderkinder, mhm, gerne an die rechte am Anfang. 6-8 Wochen. Mhm. Also auch da siehst du den Vorzug und ich muss die Mütter beruhigen und sagen, das ist okay. Wenn ein Kind 3 Monate alt ist, ist alles okay. Dann greifen sie über die Mittellinie irgendwann, 5-6 Monate, wenn das Split Brain aufgehoben ist. Und ich werde immer erst mit meiner rechten, wenn die klar ist, mit meinem Auge, über die Mittellinie greifen. Also werde ich mich über links drehen. Dadurch, wenn ich das schaffe, wird das unten liegende Bein gestreckt, das oben liegende gebeugt und jetzt siehst du schon Standbein-Spielbeinhaltung. Mhm. Und daraus entsteht Kreuzkoordination. Denkst du darüber nach, wie du eine Treppe raufgehst, welchen Fuß du als erstes nimmst?
Nee, selten.
Genau, das ist auch gut so. Weil wenn du Brückensteher, das Wort Brückensteher kennst du auch von mir, bist, dann wirst du darüber nachdenken müssen. Aber normalerweise leben, gehen wir durch die Gegend. Mittlerweile haben wir ein Handy in der Hand und latschen trotzdem vorwärts. Und dann kommt eine Stufe und wir werden, der Rechtshänder wird den rechten Fuß immer zuerst setzen, weil er die Kontrolle auf dem linken Fuß behalten will. Das ist die Kontrollposition. Und der rechte ist die Spielposition. Und das wirst du rauf und runter so machen. Genau das entsteht durch alles. Und dadurch verformt sich das Becken wohlgewollt, dass es eben möglich ist, lange, ich nenne das Schwätzchenhaltung immer, wenn du einfach so in der Gegend rumstehst, stellst du dich auf ein Bein.
Ja.
Ja, dann wirst du dich als Rechtshänder auf das linke Bein stellen und das rechte Bein beiseite stellen. Du wirst mit dem rechten den Ball schießen, weil du damit Wumms hast, weil du einfach richtig ohne Ende Wumms hast, aber nicht mit dem linken.
Wir sehen also, wie oder warum die kindliche Entwicklung so wichtig ist, dass wir das halt durchexerzieren können in unserer Entwicklung aus der Embryologie, aber in der kindlichen Entwicklung auch, und wie sich das dann halt auch in unserem Erwachsenenkörper manifestiert. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das können wir auch auf uns Erwachsene dann überbringen. Wir als Rechtshänder sollten das rechte Auge dominant haben, sind vermutlich, können gut auf dem linken Bein stehen und mit rechts dann besser Fußball kicken oder irgendwelche Sachen machen. Und das, um jetzt nochmal auf die Schlüsseldysfunktion zurückzukommen, das ist so ein Teil deines Konzeptes auf eine Art und Weise. Da kommen noch viele Sachen noch mit dazu, aber dass das für unsere Zuhörer auch nochmal so ein bisschen klar wird, wenn da Sachen zum Beispiel nicht dazu passen. Jetzt sagen wir mal, ich bin Rechtshänder und ich selber persönlich habe auch mein dominantes Auge auf der linken Seite. Das heißt, da könnte schon mal irgendwas schiefgelaufen sein in meiner Entwicklung, so ungefähr. Und ob das halt ein Problem ist, dazu würden noch weitere Tester notwendig sein. Aber so kann ich mir das in etwa vorstellen, nicht wahr?
Absolut. Für mich ist, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es Babys, die einfach alles machen, Klaas? Einfach so. Sie stehen auf, sie laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sie sind nachher ruhig, sie sind keine ADHS, sie sind in der Schule okay, sie kicken Fußball, Karate, keine Ahnung, Handball. Und warum gibt es Kinder, die das nicht können? Warum ist es so problematisch, sich zu konzentrieren und sitzen zu bleiben? Wenn ich mich nicht fühle und wenn ich meine Hand nicht zum Auge und wenn alles nicht zu mir passt, dann muss ich mich alle 2,5 bis 3 Minuten bewegen, um mich fühlen zu können. Ich muss mich bewegen, damit ich mich fühlen kann. Ich kann nicht eine Dreiviertelstunde sitzen. Und für mich ist das eine Schlüsseldysfunktion nennen. Wir müssen eigentlich den Plural nehmen. Es ist selten, dass es nur eine ist. Mhm. Aber für mich ist das die Leichtigkeit des Seins.
Okay.
Der geborene Olympiasieger.
Bei dem alles zueinander passt, so ungefähr.
Es gibt tatsächlich welche, wo das so ist. Mhm. Wo du einfach sagst, wow, krass, mega. Die sehen wir natürlich selten in der Praxis. Aber ich habe sie kennenlernen dürfen. Und das ist einfach für mich, ich war viel im Sport. Ich war, ich habe, glaube ich, erzählt, dass ich den Hürdenlauf betreut habe. Mhm. Dass ich geguckt habe. Die Cords im Sport gehen immer links rum.
Ja.
Ja, meistens. Also nein, nicht meistens, immer. Das ist der Rechtshänder. Das kannst du rennen bis zum Nimmerleinstag. Der Linkshänder würde gerne rechts rumlaufen. Mhm. Er hat ein anderes Abdruckbein. Vor allen Dingen in der Kurve. Und so sind wir einfach hergegangen und haben die laufen lassen, ohne irgendwas zu therapieren. Wir haben nur geguckt, wer bist du eigentlich und fertig. Und wir haben gesehen, sie wurden deutlich schneller. Aber sie müssen mit Rechtshändern mitlaufen. Mhm. Beim Hochsprung hat man es raus. Der Rechtshänder läuft über die rechte Seite an, der Linkshänder über die linke. Das lässt man ihnen zu. Mhm. In anderen Sportarten nicht. Und für mich ist das, das sind Schlüsseldysfunktionen. Alles, was du mitschleppst, alles unten drunter. kann nur so gut sein wie das, was oben drüber war. Und wenn du viel drüber mitschleppst, aus welchen Gründen auch immer, dann wirst du unten drunter Anpassungen haben. Keinen Plan A, vielleicht ein Plan B, mit liebevoll ein Plan D. Aber es gibt so viele Kinder, die fahren E, F, keine Ahnung, X, Y, Z bei mir in der Praxis. Und es ist wundervoll zu sehen, wenn du hingehst und sagst, okay, wir gucken mal, wer du eigentlich warst. Wer solltest du eigentlich gewesen sein, Klaas? Wer oder was war für dich bestimmt? Und auf einmal kommen von den Eltern, ey, die erste 2 in Mathe. Krass. Und die Lehrerin sagt, was haben sie denn jetzt gemacht? Er hat nur 5 geschrieben. Ich kann still sitzen. Ich kann konvergieren. Ich kann meine Augen zum Lernen. Du musst dir vorstellen, dass alles, für mich ist das so, der Neokortex, du kennst den Spruch von meinem Neokortex.
Du kennst meinen Spruch. Sag ihn gerne nochmal.
Mach. Was ist der Neokortex? 2 Sachen.
Langsam und er braucht Zucker.
Zucker, genau. Richtig. Ja, und er ist toll, über ihn können wir lernen. Aber alles das, was uns im Alltag bewegt, sitzen lässt, tun lässt, ist in den viel wundervolleren Ebenen unten drunter. Und da möchte ich hin. Deswegen sind das für mich Schlüsseldysfunktionen. Wenn du einfach sitzen kannst, wenn du einfach nur laufen kannst, wenn du dich einfach nur bewegen kannst, essen kannst, einen Suppenlöffel zum Mund führen kannst, wenn du das einfach nur tun kannst. Und das ist mit, was jetzt alles kommt in der Schlüsseldysfunktion, das ist das Ziel davon, zu sagen, wir sind asymmetrisch. Wohlgewollt asymmetrisch, Klaas. Und alles, was nicht da reinpasst, ist für mich die Schlüsseldysfunktion. Und das nehme ich weg in der Praxis.
Okay. Und das könnte auch ein sehr gutes Argument sein, was mir jetzt nochmal gefallen hatte an dem Kurs, dass man sich zum Beispiel auch nochmal gerne aufs Kranium stürzt. Was ich manchmal, ich persönlich muss ich sagen, immer gerne so ein bisschen nicht außen vor lasse, aber mich manchmal sträube, so zu behandeln, zu gucken, okay. Und das war für mich dann nochmal ein wichtiges Argument tatsächlich, auch da nochmal mehr ranzugehen und auch nochmal dann teilweise, wenn wir über das Auge sprechen, ja, alles da auseinander zu fitzeln, zu gucken, welche Knochen artikulieren womit, wo ist Elastizität, wo nicht und das zu beeinflussen. Das hat mich auf jeden Fall nochmal sehr inspiriert dann dabei. Jetzt haben wir relativ viel über die Asymmetrien gesprochen, aber das ist ja noch nicht alles. Ich meine, wir werden jetzt nicht das ganze Kurskonzept, das sind ja 3 Tage, die ich bei dir war, und das war auch gut so, das habe ich auch gebraucht, um das zu verstehen. Aber ich würde jetzt vielleicht nochmal auf so ein bisschen andere Sachen eingehen. Und zwar, wir waren ja auch schon ein bisschen in der Embryologie. Wann machen die Kinder die Augen auf zum Beispiel? Und ich hatte mich vorher auch mal gefragt, was wollen diese ganzen Osteopathen mal mit ihrer Embryologie? Bei uns hieß es immer, ja, das ist, wenn die Dozenten immer in Erklärungsnot kamen, dann hieß es immer, ja, es ist kompliziert, das ist embryologisch bedingt, das kann man durch die Embryologie erklären. Ich habe das immer so ein bisschen als Ausrede empfunden. Aber in deinem Kurs kam das ja auch mit rein, wesentlich oder hauptsächlich auch für die inneren Organe. Und das würde mich dann auch nochmal so ein bisschen interessieren. Kannst du da vielleicht einmal drüber sprechen, über die Embryologie, wie die das dann sich auch in den Kindern, aber dann auch eben bei uns Erwachsenen als Patienten dann irgendwie widerspiegelt?
Für mich ist das eine Midline. Das heißt, auch ein Säugling, der auf die Welt kommt, geht erstmal in die Asymmetrie. Der rettet sich den Arsch, auf gut Deutsch. Das ist ein Säugetier. Das heißt, der sagt einfach erstmal, okay, ich muss hier atmen, ich muss essen, ich muss unten wieder raus, ich muss schreien können, ich muss atmen können, ich muss überleben. Mit 3 Monaten geht ein Säugling in eine Midline. Das ist das einzige Mal in unserem Leben, wenn wir in eine Symmetrie gehen. Um sie eigentlich, Entschuldigung, mehr oder weniger sofort wieder zu verlassen. Midline. Ja, jetzt gibt's viele Dinge. Das sind meine Midlines. Ich muss über meine reden. Für mich gibt es, ich habe viel gelernt, Schlüsselbein, das, dies, jenes, tralala, Kinderkurse gemacht. Die Embryologie ist das, was Ja gesagt hat zum Leben. Sie hat gesagt, ja, ich mach das. Ich krieg das hin und ich krieg das auf die Kette. Und der größte Teil unserer Menschheit ist ja nicht, ich mag das Wort behindert nicht, aber nicht schwerstbehindert geboren worden.
Wunder und manchmal, ne?
Es ist ein absolutes Wunder. Komm, ich habe lange in der Kinderklinik in Köln gearbeitet, okay? Ich habe so ziemlich alles gesehen. Und für mich ist das ein absolutes Wunder. Und deswegen gehe ich in die Embryologie. Nicht, um sie weich zu spulen. Deswegen mache ich auch direkte Techniken. Sondern um einfach zu sagen, schaut mal, was passiert ist. Die vordere Midline ist das Herz, was am Kopf entsteht, ganz plump erstmal. Jeder andere Embryologe nimmt mich jetzt auseinander, aber wir machen das mal ganz simpel. Und nimmt die Schlundtaschen und Schlundbögen mit nach unten. Und damit den Thymus, damit die Schilddrüse, damit das Ganze. Habt ihr euch gefragt, warum Viszerokranium heißt? Das ist mir dadurch erst bewusst geworden. Neurokranium ist klar. Warum haben die Leute, die alten Leute früher den Gesichtsschädel Viszerokranium genannt? Warum?
Embryologisch bedingt.
Genau, den Organen zugewandt. Und sie kommen mit den Organen runter, Schädelbasis etc. Alles entsteht durch Einspaltungen. Alles entsteht dadurch, dass wundervoll dieses kleine Etwas, dieser Mühe auf der Gardinenstange, sich einrollt und aufstreckt und einrollt und aufstreckt. Und dadurch entstehen für mich die zwei großen Midlines, es gibt mehrere, aber das ist einmal das Herz, welches alles mit nach unten nimmt, den Gesichtsschädel mit runternimmt und das Diaphragma abdominale einarbeitet und die Schädelbasis, dürfen wir nicht vergessen. Und das andere ist in der Streckung das Neurokranium, was dann über die ganzen Hirnblasen nach hinten sich einfaltet und einfaltet. Das Tentorium gibt's am Anfang auch nicht. Es wird zusammengelegt. Aber ihr habt alle gelernt, der obere Teil des Tentoriums und der Dura wird durch Trigeminus innerviert, der untere Teil durch Vagus. Warum? Ihr müsst euch mal fragen, warum? Das ist die Embryologie. Dass es so ist, wie es ist. Und dann läuft es nach unten über die Somiten. Occiput sind 4 Somiten, 5 Somiten. Es war mal eine Wirbelsäule. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, wie diese beiden Teile zueinander stehen, stell dir vor, du krümmst dich als Embryo. Du machst harte Arbeit. Du bringst dein Herz runter. Du bringst dein Diaphragma runter. Die Lungen werden sich einschließen und den Thorax schließen. Du machst wirklich harte Arbeit. Du bringst die Schilddrüse, du bringst die Hormone mit runter. Jetzt musst du dich strecken für dein Neuralrohr. Jetzt musst du wieder hochgehen. Jetzt stell dir vor, alles würde wieder mitlaufen. Alles würde wieder nach oben rennen. Alles würde wieder dem Neuralrohr hinterher rennen. Würdest du noch leben?
Ich vermute nicht.
Ich denke auch nicht. Es ist nur ein Gedankengang. Und deswegen ist das in der Midline mit den Organen für mich sehr, sehr heilig, zu sagen, okay, wir müssen gucken. Und ich habe auch mittlerweile, ich habe gelernt, es gibt keine Hierarchie. Hattest du bei einem viszeralen Unterricht und du fragtest, muss ich erst einrenken und muss ich dann die Viszera machen? Sagt er, nein, immer erst die Viszera, dann knacken. Hattest du beim Parietalen, der sagt, nee, erst einrenken, Sympathikus runterfahren und dann die Viszera. Das gibt's bei mir nicht mehr, sondern ich gucke aus der Embryologie heraus und aus der Entwicklung heraus, was war zuerst? Und was folgt darauf, was zuerst war? Und dementsprechend behandle ich, wenn ich viel in der Viszera finde, ist das Parietale mir erstmal so egal, als wird, genau, so. Dann ist auch die Händigkeit mir erstmal egal. Die kommt deutlich vorher. Wenn ich keine Stabilität in meinem Herzen habe, keine Stabilität in meiner Atmung, in meinem Diaphragma, und das ist Tendon central, es ist immer noch auch in unseren Unterrichten nicht klar, was ist die Bowstring, die anteriore Linie, das ist die Schweißnaht, und was ist Tendon central, die Zentrallinie. Und die Zentrallinie ist Herz und Diaphragma. Und hinten hast du das Neuralrohr, deswegen Spina bifida, wenn es nicht funktioniert. Meistens unten. Und beide müssen aber, sie sind ein liebevoller Gegenhalt. Sie bedingen sich zueinander. Der eine muss nach hinten für die Aufrichtung, dass du dich aufrichten kannst im Leben. Und der andere darf sich einrollen dürfen, für das Herz. Und manchmal, wir können auch emotional werden. Wenn es deinem Herzen wehtut, dann rollst du dich ein. Du rollst dich ein. Du stehst nicht mehr auf. Du gibst deinem Neurokranium kaum noch Chance, hochzukommen. Du wirst müde. Du igelst dich im wahrsten Sinne des Wortes ein. Wenn du so einem Patienten helfen willst, dann hilf dem Herz und hilf dem Neurokranium, wieder in die Aufrichtung gehen zu können, in das Leben. Und wenn du beide zueinander packst mit Lein, dann können sie mega gut miteinander spielen. Nachts darfst du lümmeln und dich einkringeln und tagsüber musst du aufstehen, richtig? Du musst dich strecken. Beide müssen immer zueinander arbeiten. Und manchmal hat der eine mehr Recht und manchmal der andere. Aber schlussendlich müssen sie zusammenarbeiten.
Okay. Und wenn es irgendwo hakt, dann sind wir als Osteopathen gefragt, zu gucken,
absolut,
was ist los und demjenigen zu helfen.
Genau.
Und wenn wir, jetzt haben wir sehr viel über kindliche Entwicklung und Embryologie gesprochen, vielleicht auch nochmal zu uns Erwachsenen, weil die meisten von uns behandeln, oder alle behandeln ja Erwachsenen, würde ich jetzt sagen, Kinder behandeln nicht alle Osteopathen, aber vielleicht, du hattest so eine Unterscheidung getroffen zwischen so einem Flexionstyp und einem Extensionstyp und das fand ich am Anfang auch sehr interessant, weil auch das nochmal so ein bisschen ja die Schärfe rausnimmt, wenn wir uns jetzt mal einen Wirbelsäule angucken und wenn wir jetzt denken, die sieht jetzt aber besonders flach aus und Hohlkreuz, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch, dass der das hat? Das fand ich auch ganz interessant, dass du das so ein bisschen unterteilt hattest in einen Typus. Ist natürlich schwierig, immer sowas binär einzuteilen, aber dass man schon sagen kann, okay, der eine kommt mit einer ordentlichen Kyphose gut zurecht und mit einem fetten Hohlkreuz, während der andere ruhig so eine sehr eher gerade BWS haben dürfte. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, ich habe sie liebevoll F- und E-Typ genannt. Es hat nichts mit der SSB-Stellung zu tun. Jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein.
Gott sei Dank. SSB finde ich zu kompliziert.
Voilà. Es hat nichts mit der SSB-Stellung zu tun, sondern mit der Formung der Linea Nuchae Inferior oder Supraocciput und der Ausweitung der Kondylen. Das ist der einzige Part, den wir genetisch zuordnen können. Ja. Also ich bin so ein klassischer F. Sehr klassisch. Und ich habe als Kind wegen meinem Flachrücken und meinen Senkfüßen etliches hinter mich gebracht. Etliche böse Einlagen, die ich dann auf dem Weg zur Schule ausgezogen habe, weil sie einfach nur wehtaten. Und ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Was wollen die hier von mir? Und als ich nach Hause kam, habe ich die Dinger wieder reingepackt, damit Mama nicht sauer ist. Heute weiß ich warum. Weil ich bin ein F. Bedeutet, je nachdem, wie die Kondylenstellung ist, wird sich die Hals, wir reden wieder, alles unten drunter kann nur so wie oben von drüber. Voilà. Das heißt, ein Baby fängt an, von oben nach unten aufzurichten. So, jetzt hat das Baby einen F-Schädel, so wie ich. Es wird die Rückenlage lieben. Wir sind diejenigen, die Bauchmuskeln trainieren können, die vorne kurz sein können, die absolut in der anterioren Linie arbeiten, aber der Rücken ist flach, der Arsch ist platt auf gut Deutsch, den wirst du auch nie rund kriegen, egal was du machst oder du nimmst Fett zu, dann wird der rund, aber nicht, weil du Muskeln hast. Jetzt haben wir eine ganz flache Wirbelsäule, die sich nach unten aufrichtet. Und wir haben früher schon gelernt, das hat mich drauf gebracht, dass wenn die Squama des Occiputs posterior sitzt, das Sacrum auch. Und dann dachte ich, oh, okay. So ist es beim F-Typ. Die Squama sitzt posterior. Die Kondylen rutschen so ein bisschen nach anterior. Wohlgewollt. Dadurch muss C1 wieder etwas posterior. Und jetzt hast du schon die erste Steilstellung. So, jetzt läuft das in der Wirbelsäule einfach unten durch. Auch das Sacrum sitzt posterior. Also haben wir etwas anteriore Beckenschaufeln. Wir sind nicht die, die in Inchgröße 27 passen. Das funktioniert nicht, weil wir sind ein bisschen breiter unten rum. Dadurch, dass die Wirbelsäule gerade ist, gehen wir unten in ein Lock-off. Das heißt, ich habe ein Ilium anterior. Dadurch gehe ich in Flexion der Hüfte, Flexion der Knie und Dorsalextension. Wenn wir was können, dann können wir das. Weil wir holen dieses ganze Wippen, also das, was wir brauchen beim Laufen, holen wir aus unseren Beinen, nicht aus unserer Wirbelsäule. Dafür sind wir vorne kurz. Bauchmuskeln geht immer. Rückenmuskeln und Hintern nie. Okay? So, und der E, das ist ein Jennifer Lopez-Typ. Ich darf das sagen, weil ich nenne das immer so, die diesen wundergeilen, dicken Hintern da hinten dran hat mit einer Megalordose. Die kann High Heels tragen bis zum Nimmerleinstag, weil die Plantarflexion mag. Sie steht oben in einem E, dadurch entsteht die erste Lordose in der Halswirbelsäule und die richten sich in Lordose, Kyphose, Lordose auf. Früher hätte man gesagt, das ist eine Hyperlordose. Gibt es in meinen Augen nicht mehr. Es gibt halt so F plus 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 und E plus plus plus. Und manchmal gibt es so welche, die so in der Mitte unterwegs sind. Aber es gibt noch eine schöne Geschichte.
Ja, klar.
Ich habe in Bad Dürkheim den Kurs gegeben und in Bad Dürkheim gibt es eine Reha-Klinik, die direkt nebenan ist. Und war mit einem wundervollen Kollegen abends noch essen und ein Rotweinchen trinken. Und dann sind wir nach Hause gelaufen zum Hotel und vor uns liefen zwei. Und du kennst mich, ich bin laut. Leider, manchmal. Manchmal bin ich zu laut. Und sag so zu ihm, ich sag, guck mal, da läuft ein F und ein E. Weil sie wirklich genau der Kontrast waren zueinander. Und wie ich so war, ein Rotwein, ich bin hingestürmt. Und hat gesagt, kommen Sie morgen bei mir in die Fortbildung? Ich würde Sie gerne kontrollieren. Sie sind ein F und ein E. Ich glaube, die haben gedacht, okay, die Alte ist total besoffen. Die ist total Panne in der Birne. Aber sie sind tatsächlich angetrabt.
Aufgetaucht, okay.
Sie sind aufgetaucht. Was spannend war, beide in Frührente, beide mit LWS, beide mit Bandscheibe, beide einen zu dicken Bauch, also zu dicken Bauch. Beide, und ich habe sie durchbefundet und habe gesagt, und sie waren unterschiedlich. Bei dem einen hättest du hinten arbeiten müssen, bei dem anderen an dem Bauch. Der eine war ein F, der andere war ein E. Mhm. Das Schöne daran, zwei aus meinem Kurs waren aus der Ecke, wo die beiden herkamen. Und dann gesagt, okay, ihr beide nehmt die zwei und behandelt sie nach meinem Modell. Für lau wegen mir. Auch für die Studie. Macht das. Beide sind mittlerweile wieder berufstätig.
Okay.
Raus aus der Frührente. Die waren bei Ende 40 beide.
Noch kein Alter.
Und aber ich fand das A war der Moment lustig, als ich hinter denen hergerannt bin und habe gesagt, guck mal, da läuft ein F und ein E. Oder Ernie und Bert, keine Ahnung. Da läuft ein F und ein E. Und aber die beiden sind tatsächlich aus der Frührente raus. Mhm. Keine Bandscheibenoperation, nichts. Aber der eine musste am Bauch arbeiten und der andere hinten, weil sie eben ein F und ein E waren.
Ja, an dieser Geschichte wird das ganz gut klar, dein Konzept von der Schlüsseldysfunktion. Warum müssen wir den einen vorne behandeln? Warum ist der andere vollkommen happy, wenn der halt einen nach vorne gewölbten Bauch hat zum Beispiel?
Genau, deswegen, wir müssen nicht immer darauf einsteigen, du bist zu dick, du hast einen dicken Bauch. Der E liebt einen dicken Bauch. Der kommt damit klar, der hat da kein Problem mit. Der F hasst einen dicken Bauch. Aber er kommt mit Narben klar. Er kommt einfach gut mit Narben klar. Und ich finde es auch bei mir immer ganz spannend. Ich bin eben wirklich der F++++. Und ich habe manchmal ISG und ich habe eine Sektionnarbe und ich habe eine Bauchspiegelung gehabt und alles. Und natürlich wird bei mir der Psoas fester sein bei F, weil ich vorne zu bin und hinten auf. Also ist der Psoas kürzer. Und alle stürzen sich bei mir auf die Narben, stürzen sich auf meinen Psoas und danach kann ich 2 Wochen nicht mehr laufen, bis ich an meinem normalen Punkt wieder angekommen bin. Das müssen wir verstehen. Wer kann was gut einarbeiten, Klaas? Wer kann was gut einarbeiten? Und das, wir sind zu symmetrisch teilweise noch oder zu nicht FE. Ein F liebt Narben. Problem damit. Ich habe das Beispiel aufgemacht, eine F-Patientin kommt zu dir und sagt, boah, Klaas, hier unten Uterus, alles, weißt du, ISG, ich habe echt voll die Probleme. Hier geht gar nichts mehr und ich habe ein Myom. Soll ich mir das rausnehmen lassen? Klaas, du bist Osteopath, hör mal. Du bist derjenige, der mir das sagen kann. Ich weiß nicht, die OP. F-Patientin, kannst du sagen,
als F-Patientin würde sie mit Narben gut zurechtkommen. Genau. Und mit Wucherung innen drin, wenn wir jetzt sagen, das Myom ist ein bisschen größer auch und richtig Platz fordern, da würde sie dann wahrscheinlich nicht gut mit zurechtkommen. Deswegen wäre das eine klare Empfehlung für eine OP.
Genau.
Ich habe es verstanden. Gut.
Und der E, der würde noch nicht mal wegen einem großen Myom zu dir kommen. Weil die Platzforderung ist egal. Der F kommt zu dir, wenn er auch nur ein Müh an Obstipation hat. Dann kommt er wegen Verstopfung, er kommt wegen Schmerzen, er kommt wegen Sigma. Den E interessiert das nicht. Der E darf keine Krämpfe haben. Der darf keine Narben haben. Der kommt wegen Narben zu dir. Der kommt wegen der Bauchspiegelung zu dir. Der kommt wegen dem Rückzug zu dir. Wegen dem Stress, wegen Schmerz. Ein E, ein F kann tiefenentspannt Spasmen aushalten. Interessiert, also nicht interessiert. Hat natürlich einen Spasmus, wenn er auf die Toilette oder wenn er irgendwas sich geholt hat oder einen Infekt. Aber es ist nicht so schlimm. Er stirbt dabei, mehr oder weniger. Also für den ist das eine Katastrophe. Und das ist mir wichtig, dass wir gucken müssen in der Zukunft. Wie solltest du gewesen sein? Oder was wärst du gewesen, Klaas? Mhm. Was wärst du geworden? Wie ist deine Schädelform? Wie ist deine Asymmetrie? Wie ist deine Midline? Wie ist dein F und E? Wer wärst du geworden, wenn du in der Leichtigkeit des Seins gewesen wärst? Alles, was da nicht reinpasst, sind für mich Schlüsseldysfunktionen. Und so arbeite ich nur noch. Ich nehme nur noch die Schlüsseldysfunktionen raus. Mhm. Das heißt, ich sage einfach, okay, das passt nicht in dich. Du bist ein F, der dicke Bauch passt nicht. Du bist ein Rechtshänder, aber das Auge passt nicht zu dir. Bist du wirklich einer? Lass uns gucken. Und ich stelle um, knallhart. Also ich bin da auch knallhart drin mittlerweile.
Das hatte ich ein bisschen mitbekommen, dass du da ziemlich stringent bist, was diese Einteilung angeht. Ja, sehr schön. Du unterrichtest ja relativ viel am IFAO und für diverse Kurse, aber hauptsächlich gibt es drei Kurse von dir. Jetzt einmal diesen Schlüsseldysfunktionskurs, dann Kinderkurse, da unterrichtest du auch diverses. Und dann gibt es auch noch was für Schwangere im Speziellen. Wenn man jetzt deinen Ausführungen so ein bisschen folgt, dann klingt das ja so, die Mutter müsste ja eigentlich gut drauf sein im besten Falle, dass sie halt auch irgendwie zu sich passt, also ihr Körpertyp passend ist für sie mit allen möglichen Asymmetrien und Wirbelsäulenformen, dann könnte das Kind gut liegen, dann könnte das Kind vermutlich auch gut geboren werden, dann könnte sich das Kind vielleicht gut entwickeln und so schließt sich der Kreis dann irgendwann, nicht wahr?
Ja, absolut. Ja.
Okay.
Also eigentlich, wenn man, also das ist Diagnostic Kids, nenne ich das, und to be perfect at the exit, der perfekte Ausgang. Mhm. Im Prinzip, ich habe lange darüber nachgedacht, in welcher Reihenfolge man die Kurse mit, also alles hat mit Schlüsseldysfunktion bei mir zu tun. Alles hat mit der Entwicklung zu tun. Auch der Diagnostic Kids, warum tun Kinder einfach irgendwas und warum tun sie es nicht? Und ihr müsst gucken, warum tun sie es nicht? Und nicht, ja, egal, so. Aber es ist für mich so, und deswegen, wenn wir mal eine zukünftige Mama nehmen, meine zukünftige Mama, die war mal Säugling. So. Das heißt, das wäre der Diagnostic Kids, zu sagen, okay, das und das, da ist Schlüsseldysfunktion mit drin. Dann kommt Schlüsseldysfunktion, das ist im Prinzip, du hast die Kinderwiege verlassen und wirst groß, ab dem 14. Lebensjahr aufwärts. Und irgendwann wirst du Mama, to be perfect at the exit. Und auch da ist es so, es ist so geil, was passiert. Die Babys drehen sich. Klaus. Sie gehen in die richtige Lage. Mhm. Die Mama hat keine Schmerzen mehr an der Symphyse oder sonst irgendwas. Ich gehe bei den Müttern ganz klar wie bei der Schlüsseldysfunktion vor. Wo ich einfach sage, wer bist du, wer warst du und warum liegt dein Kind nicht richtig? Warum macht es eine Beckenendlage? Warum hast du einen hohen Kratzstand? Warum kannst du nicht unten reindrehen, weil der Beckenboden in die falsche Richtung dreht? Warum stagniert eine Geburt? Warum gibt es Sternengucker? Und das gehört irgendwie eigentlich in einem Paket zusammen, weil die Mama gebärt wieder ein Kind und wenn alles gut gelaufen ist, dann kriegen wir vielleicht einen geborenen Olympiasieger.
Das ist eigentlich ein ziemlich schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Nicht wahr? Okay. Ja, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Ausführungen. Ich hoffe, dass das klar geworden ist. Ich habe ja diverse Vorkenntnisse schon gehabt jetzt durch deinen Kurs und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer dem auch so ein bisschen folgen konnten. Aber ansonsten empfehle ich, auf die Website zu gucken, ifao.com, wenn ich mich nicht täusche, oder auf deine Website auch zu gucken und sich dazu informieren und gegebenenfalls einen Kurs bei dir zu besuchen.
Super lieben Dank, Lars. Ich weiß, dass ich von Ippchen auf Dippchen, von links nach rechts springen kann, weil mein Gehirn ist so. Ich hoffe, dass alle verstanden haben oder ein bisschen mitfolgen konnten, wie ich denke. Yeah. Und ja, ich würde mir wünschen, es noch mehr in die Welt rausschreien zu können. Mhm. Dass wir eben dieses Wohlgewollte haben und dass dies kein Fehler ist, sondern wir müssen die Fehler in dem Wohlgewollten suchen. Und das ist unser Job. Mhm. Ich danke dir, Klaas. Sehr, sehr schön. Danke.
Sehr gerne.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Absolut.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.